So, was für eine Freude, heute Morgen wirklich da zu sein. Ich bin ja gestern Abend schon angereist und habe Zwickau genossen und die Gastfreundschaft von so einem netten Pastor von euch richtig, richtig schön und habe mich gefreut. Und dieses Thema heute Morgen, Sendungsverfolgung, das ist schon so mein Thema. Und ich habe mich beim Vorbereiten richtig gefreut auf dieses Thema und mich da auch reinzuarbeiten. Und ich habe dann gedacht, okay, ich fange mit einer Geschichte an. So ein Fotograf von so einem geografischen Magazin, der sollte die aktuellen Buschbrände in Australien aufnehmen für sein Magazin und mitten im Chaos der Löscharbeiten und der Konkurrenten, die da auch unterwegs waren, hat er gerade noch einen Platz in einer kleinen Propellermaschine gekriegt mit so einem ziemlich jungen Piloten. Los, heben Sie ab, sagt er dem und der hebt ab und ist in der Luft und als dann die in der Luft waren, gibt der Fotograf dem jungen Piloten ganz klare Anweisungen, was für Stellen er anfliegen soll. Fliegen Sie da runter, fliegen Sie durch diese Nebelschwade hindurch, noch ein bisschen näher an die Rauchsäule ran und links direkt neben die brennenden Häuser bitte und so nah wie möglich. Und der junge Pilot, der kommt richtig ins Schwitzen und irgendwann mal lässt die Nervosität beim Piloten nach und er fragt ihn, hey, warum lassen Sie mich heute so schwierige Manöver fliegen? Und dann sagt der Typ, ja, weil ich Fotograf bin und ich brauche spektakuläre Bilder für meine Zeitschrift. Der Pilot guckt ein bisschen komisch und sagt, jetzt sagen Sie bloß, Sie sind nicht mein Fluglehrer, der mir heute das Landen beibringen sollte. Also keine rosigen Aussichten, würde man wahrscheinlich sagen, für diese wichtige Mission, die da war. Keine Hilfe in Aussicht, man hat sich dem Falschen anvertraut. Wenn wir heute Morgen über Sendung nachdenken, über diese große Mission, diesen großen Auftrag, den wir haben von Jesus her. Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Der Missionsauftrag, diesen Sendungsauftrag, den wir haben, den nicht nur für Missionare gilt, sondern auch für uns. Ein großer ungarischer Theologe hat mal gesagt, wahre christliche Spiritualität ist immer Missionsspiritualität. Diese ist nicht eine neben vielen. Nein, sie ist Grundzug jeder echten Spiritualität. Warum? Da Gott den Menschen in seiner Bekehrung nicht nur annimmt, sondern auch aussendet. Wir sind berufen und begabt. Wir sind angenommen und ausgesandt. Immer wieder neu als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt zu sein. Und diese Sendung, die soll Teil sein von jedem unserer Lebensbereiche. Arbeit, Ehe, Familie, Sport, Hobbys, alles soll durchwoben sein mit diesem einen Anliegen, das Evangelium von Jesus Christus weiterzutragen, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen, das Reich Gottes immer mehr sichtbar werden zu lassen, jeden Tag 365 Mal. Und die einen, die haben voll Bock und die anderen, die haben total Bammel. Die einen, die sind frenetisch und können es nicht abwarten und die anderen, die sind eher frustriert. Die einen, die sind ambitioniert und die anderen eher ängstlich. Die einen sind voll zuversichtlich und gehen da rein und die anderen sind vielleicht eher heute Morgen zweifelnd, wenn es um diese Sendung geht. Nicht anders ging es den ersten Jüngern damals, die diesen Sendungsauftrag von Jesus bekommen haben. Matthäus 28, da lesen wir, kurz vor diesem Missionsbefehl in den Versen 16 und 17, aber die 11 Jünger, Matthäus 28, Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Unterstreicht es in deiner Bibel, wenn du noch eine hast, wo man unterstreichen kann, dann unterstreicht das, einige aber zweifelten. Das heißt doch, ich habe es vorher gezeigt, dass selbst die motiviertesten Mitarbeiter, springt es weiter, jawohl, selbst die motiviertesten Mitarbeiter überkommt manchmal die Mutlosigkeit. Selbst der ambitionierteste Christ kriegt manchmal die Krise und selbst der zuversichtlichste Zeuge wird manchmal von Zweifeln eingeholt. Unser Alltag, ich kenne deinen nicht, aber meiner hat einen hohen Abnutzungseffekt. Wir alle brauchen immer wieder die Zusagen, den Zuspruch Gottes, um diese herausfordernde Sendung, die wir haben, in unseren auch noch herausfordernden Lebensalltag mit einzubauen, um angstfrei und engagiert das Reich Gottes ausleben und ausbreiten zu können. Und Jesus, der sendet seine Jünger in diese herausfordernde Mission, die ihren Alltag ab jetzt bestimmen soll. Und es ist ein recht hoher Anspruch. Und deshalb kommt zuvor ein Zuspruch. Diese Frage, wer sendet euch? Wer sendet euch eigentlich? Beziehungsweise es gibt zwei Verheißungen. Das eine ist vor dem Missionsbefehl und der andere ist am Ende des Missionsbefehls. Wir Theologen nennen es ein Inclusio, eine Klammer. Oder ich habe es mal so bezeichnet, eine Hotdog-Verheißung. Also unten Brot, oben Brot und mittendrin das arme Würstchen. Und da gibt es zwei Verheißungen. Und diese erste Verheißung heißt, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist so das erste Stück Brot. Und dann das andere Stück Brot und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dazwischen drin, das sind du und ich, das arme Würstchen, eingebettet in diese Verheißungen, die wir von Jesus haben. Also Jesus stellt seine Sendung in den Horizont seiner Herrschaft und seiner Hilfe. Wer sendet uns eigentlich? Und das gibt uns diese tragende Hoffnung für unseren herausfordernden Lebensalltag. Jesus stellt seine Sendung in den Horizont seiner Herrschaft und seiner Hilfe. Und deshalb haben wir einen aussichtsreichen Auftrag, eine aussichtsreiche Sendung hinein in diese Welt. Und diese Herrschaft von Jesus Christus, die beschreibt er. Also, und die hilft uns, eine Frage zu beantworten. Die Frage, hey, wenn ich jetzt mein ganzes Leben darauf ausrichte, diese Sendung anzunehmen, wo auch immer ich bin, lohnt sich dann der Einsatz, den ich bringe? Und wenn dann auch noch Jesus gesagt hat, hey, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, dann ist doch die Frage, wenn ich mich da einbringe und ich sogar noch glückselig sein soll, wenn sie mich verfolgen um des Zeugnisses willen, dann ist doch am Ende die Frage, macht es wirklich Sinn, wofür ich mich einbringe? Und Jesus versichert seine Jünger, hey, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, ich bin der Herr. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Allmächtige. Nicht nur der allmächtige Schöpfer, sondern ich bin auch der allmächtige Erhalter. Ich bin auch der allmächtige Vollender der Welt, ja des ganzen Kosmos. Das bedeutet, meine Herrschaft, mein Reich, die setzen sich durch. Das ist unaufhaltsam. Ich bin nicht nur eine lokale Gottheit irgendwo in Israel. Ich bin nicht nur der Stammesgott von irgendwelchen sächsischen Frommen. Die gibt es auch, die Süddeutschen und die sächsischen Frommen. Nee, ich bin nicht nur so ein Stammesgott von irgendwelchen Leuten, nein. Ich bin kein amateurhafter Weltverbesserer, ich bin ein ambitionierter Weltenherrscher. Bei Jesus laufen alle Fäden zusammen, mir ist gegeben alle Macht und die setzt sich durch. Das Zentrum und das Ziel der Geschichte heißt Jesus Christus. Jede Geschichte. Die deutsche Geschichte endet mal mit und Jesus kam wieder. Die ungarische Geschichte, die türkische Geschichte, die Geschichte der USA, von Ecuador, von Bangladesch, von Neuguinea, alle Geschichtsbücher enden mit diesem Satz und Jesus kam wieder. Jeder Mensch muss einmal sich verantworten vor diesem Jesus Christus. Jedes Knie wird sich mal beugen vor ihm, ob man will oder nicht. Sein Reich setzt sich durch, unaufhaltsam. Und wenn wir heute entscheiden, nach diesen Werten seines Reiches zu leben, dann sind wir immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Das ist ein Halleluja wert. Auf der richtigen Seite der Geschichte. Das setzt sich durch, unaufhaltsam. Und dieses Reich ist konkurrenzlos. Jesus steht nicht nur über allen Göttern und Religionen, er steht auch im Gegensatz zu ihnen. Er ist nicht eine Religion unter vielen, nicht einer über vielen, sondern der einzige unter vielen. Dieser Absolutheitsanspruch von Jesus findet seine Grundlage in der universellen Herrschaft, die er hat und dem endgültigen Sieg des Reiches Gottes in Jesus. Darum ist Jesus nicht nur wichtig für unser emotionales Gleichgewicht, das schafft er vielleicht, aber er ist noch wichtiger für unser ewiges Geschick. Er schafft wohl emotionales Gleichgewicht, aber er ist noch wichtiger für ewiges Geschick. Das wird deutlich in den Evangelien. Wer Jesus hat, als Retter und Herrn, der hat das Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Selbst der Frömmste im Judentum, so ein Paulus, der alle Religiosität und allen Glaubenspraxis hatte täglich, der hat gemerkt, wow, selbst die größte Religiosität hilft mir nichts, wenn ich Jesus nicht habe. Wenn ich ihn nicht habe, weil er ist am Ende der Herr. Er ist konkurrenzlos. Und die konkurrenzlose Loyalität zu Jesus bestimmt, wo ich am Ende die Ewigkeit verbringe, dass meine Heimat dort ist. Und diese konkurrenzlose Loyalität, die ist am Ende nicht einschränkend. Nein, sie ist befreiend. Diese Herrschaft von Jesus ist befreiend. Jesus sagt mal, nehmt auf euch mein Joch, also meine Herrschaft. Und dann werdet ihr was finden? Ruhe für eure Seelen. Also die Herrschaft von Jesus Christus, die setzt sich durch, die ist unaufhaltsam, die ist konkurrenzlos und sie ist befreiend. Egal, wer zu ihm kommt. Eine Frau am Brunnen, fünfmal geschieden, die wird befreit von der unaufhörlichen Suche nach wahrer Liebe im Finden des besten Liebhabers der Welt. So ein hoffnungsloser Typ wie Bartimäus, der am Straßenrand sitzt, der wird befreit von der Hoffnungslosigkeit und bekommt eine neue Perspektive. Das Leben zog an Bartimäus vorbei, bis an diesem Tag das Leben an ihm vorbeizog und er es ergriff und er ihn befreit hat. Ein suchender Mensch wie Zachäus, der wird befreit von dieser unfruchtbaren Ambition nach Geld, im Beschenktwerden von ewigem Reichtum, das er bekommt. So ein Hasser wie Paulus, der wird befreit von der verblendeten, selbstsicheren, religiösen Fanatismus im Kapitulieren vor der unermesslichen und einzigartigen Gnade Jesu Christi. So ein Versager wie Petrus, der wird befreit von unrealistischen und arroganten Selbstansprüchen hin zu alltäglicher und abhängiger Liebe in Jesus Christus. Diese Herrschaft, die befreit. Und am Ende ist sie lohnenswert. Weil Jesus sich konkurrenzlos durchsetzt, ist es lohnenswert, alles da rein zu investieren. Ins Reich Gottes zu investieren, ist nicht wie in Riester zu investieren. Bei Riester weiß man nicht so genau. Man zahlt jahrelang ein und ob man am Ende noch was bekommt oder die erhoffte Rendite, die bleibt vielleicht aus. Im Reich Gottes ist es anders. Paulus sagt mal, darum, meine lieben Brüder, seid fest. Unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Riester vergeht, das Reich Gottes besteht. Amen. Habt ihr Riester hier? Gibt es in Sachsen Riester? Ihr Armen. Riester vergeht, das Reich Gottes, es besteht. Diese aktuelle Herrschaft Jesu und sein endgültiger Sieg sind unsere motivierende Hoffnung, die uns Leben gibt, die uns engagiert, uns ausrichten lässt darauf. Unser Herz, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Gesundheit, unser Geld zu investieren da hinein, weil er uns sendet, der Herr dieser Welt. Das lohnt sich. Ich habe euch dieses Bild gerade gezeigt von Zurück in die Zukunft. Kennt es jemand, Zurück in die Zukunft? Jawohl. Ich habe alle geguckt, die es gab. Wie viel gab es? 4? Also 3. Dann bin ich beim 4. wahrscheinlich eingeschlafen. Okay. Eine Lieblingsszene aus diesem Film, Zurück in die Zukunft, das ist ja alles so ein bisschen blöd, diese Filme, da reist man in die Zukunft, kommt zurück und dann wieder gut machen und so. Ihr kennt das, macht meistens keinen Sinn, aber ist unterhaltsam. Und der Typ im zweiten Teil, da fliegt er in die Zukunft. Und dann kommt er zurück aus der Zukunft und steigt aus seinem Auto aus und macht seinen Alltag und lässt in seinem Auto die Zeitung der Zukunft liegen. Und sein blöder Nachbar, ich glaube, der heißt Biff, mit dem komischen Haarschnitt, der findet aus Versehen die Zeitung. Und dann guckt er in die Zeitung rein und wie alle Männer, wo fangen sie an? Beim Sportteil. Und er liest den Sportteil durch und während er den Sportteil anschaut, sieht er im Fernsehen, dass da genau die Mannschaften und die Pferde und die Sachen gewinnen, die in der Zeitung als Gewinner angegeben sind. Und er schnallt, obwohl er ein bisschen begrenzt ist mit seinem IQ, er schnallt recht schnell, hey, das scheint zu stimmen, das scheint eine wirkliche Zeitung aus der Zukunft zu sein. Und wenn das stimmt, dann macht er eine Sache. Er verkauft alles, was er hat, Haus, Gut, alles und verkauft das, setzt alles auf dieses eine Pferd, von dem er weiß, es wird gewinnen und tatsächlich dieses Pferd gewinnt. Hammermäßig. Und er wird unheimlich reich. Und dann gibt es Probleme, dann müssen die wieder in die Zukunft reisen, das zurückbringen, in die Vergangenheit gehen, damit der Typ nicht so reich ist, sonst wird es blöd. Aber, also, der Film geht gut aus, also wer ihn noch nicht geschaut hat, Spoiler-Alarm. Aber was ich damit sagen will ist, hey, unsere Zukunft heißt Jesus Christus und dieses Reich setzt sich durch. Wir sind auf der Seite des Siegers und er sendet uns. Und ich kann alles einsetzen, alles auf Jesus ausrichten. Vielleicht ist wieder dran, alles auf seine Gnade auszurichten. Mein Versagen, meine Schuld, die ich vielleicht schon lange verstecke, wieder zu ihm zu bringen. Vielleicht ist wieder dran, meine Gaben auf ihn auszurichten. Mich zu melden bei der Gemeindeleitung, die jemanden brauchen für einen verantwortlichen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht ist wieder dran, mich auf Gottes Versorgen auszurichten und mein Spendenverhalten nach dem Reich Gottes zu orientieren und zu überdenken. Und wenn ich nach Hause komme, vielleicht mal wieder eine Überweisung mache für meine Gemeinde oder natürlich für die Liebenzeller Mission, beste Mission der Welt. Und oder das Erbe, das ich von Oma habe, nicht nur zu vergeuden für meine Lebensträume, sondern hinein zu investieren ins Reich Gottes. Vielleicht ist wieder dran, einen lukrativen Nebenjob oder ein ausuferndes Hobby aufzugeben und mehr Zeit zu haben, Besuche zu machen. Witwen und Waisen, Freunde und Verwandte, alles da hinein zu investieren, weil ich auf den Richtigen gesetzt habe. Weil Jesus der Herr ist. Weil Jesus der Herr ist. Und Jesus sagt, wenn du auf mich setzt, das lohnt sich, das macht Sinn. Da investier dein Leben rein, weil ich der Herr bin. Und dann klärt er noch eine zweite Frage. Er klärt die zweite Frage und er sagt, hey, wenn du dein Leben komplett auf das ausrichtest, wenn ich mich da rein investiere, bin ich dann auf mich alleine gestellt? Muss ich dann jeden Tag alleine das irgendwie schaffen, hinbekommen? Oder hilft mir da jemand dabei? Oder muss ich dieses Sendungsprinzip alleine durchkriegen? Und Jesus sagt, nein, nein, hey, wenn du das machst, wenn du dich darauf einlässt, dann darfst du wissen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Du kannst nicht nur mit meiner Herrschaft rechnen, sondern auch mit meiner Hilfe. Jesu alltägliche Gegenwart ist die Garantie für seine andauernde Hilfe. Ich lasse dich nicht allein zurück, sagt Jesus. Wenn ihr das umsetzt, dann dürft ihr wissen, ich bin da durch den Heiligen Geist in eurem Leben. Mein Beistand, meine Kraft, meine Worte in euch. Wir werden das bald feiern an Pfingsten, wo die das erlebt haben. Wenn wir vor Autoritäten gezogen werden und die uns in die Mangel nehmen, um des Reiches Gottes willen, dann habt keine Angst, sagt Jesus. Der Heilige Geist, ich in euch, werde euch helfen, was ihr sagen sollt. Diese alltägliche Gegenwart ist die Garantie für seine andauernde Hilfe. Gott, der sitzt nicht nur im Himmel und hockt so da und guckt dich an und sagt, oh, wie wird das mal machen? Kriegt das wohl hin, diese Sendung? Schafft er es wohl? Und dann guckt er so, ja, bewertet so 3-Sterne-Zeugnis, 2-Sterne-Zeugnis, 5-Sterne-Zeugnis, Daumen hoch, Daumen runter. Gott, der sitzt nicht im Himmel und kriegt irgendwie mit, oh, wie wird das wohl hinkriegen, diese Sendung, die ich ihm gegeben habe? Sondern nein, der ist mittendrin dabei. Gott ist da. Und wir haben diese Zusage seiner Gegenwart, die uns hilft. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber oft vergessen wir das. Wir vergessen das oft, dass er mit dabei ist. Und wir sind nicht die Einzigen. In der Bibel Isaak. Isaak kriegt seinen Auftrag und dann sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Josua kriegt seinen Auftrag, fürchte dich nicht, sei mutig und stark, denn ich bin mit dir. Jeremia, der große Prophet, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Ede, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Christen zu verschiedenen Zeiten haben diese Verheißungen sich immer wieder ins Gedächtnis gebracht. Was wir vorher gesungen haben, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, diese Gegenwart Gottes zu praktizieren, sich selber das zuzusprechen, der Herr ist da, er ist da, um mutig zu sein. Ich mache das jeden Morgen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, außer heute Morgen, da bin ich auf dem Sofa aufgewacht, habe versucht, meine Knochen wieder in Ordnung zu bringen und es war okay. Und dann setze ich mich jeden Morgen auf meine Bettkante, jeden Morgen. Und ich spreche jeden Morgen 2 Bettkantengebete. Jeden Morgen spreche ich Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. an dem will ich mich freuen und fröhlich darin sein. Und jeden Morgen danach spreche ich das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und gib mir heute mein tägliches Brot. Und dann, ihr wisst, wie das weitergeht. Und dann am Ende heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da springe ich auf vom Bett. Also meistens, außer Montag. Aber ich spreche jeden Morgen diese zwei Gebete, indem dass ich die Gegenwart Gottes praktiziere, mich nicht zu fürchten, weil er ist da. Egal, wo ich reingehe, weil ich heute sein Reich leben möchte. Er ist mit mir. Und manchmal klappt es nicht alleine. Manchmal brauche ich dazu Hilfe. Es gab schon Zeiten in meinem Leben als Missionar. Da war ich unterwegs als Missionar, zweite Gemeindegründung in Ecuador. Die erste Gemeindung war Hammer, gewachsen, Gott hat Erweckung geschenkt. Und die zweite Gemeindegründung, da bin ich so reingegangen und habe gedacht, oh, das wird schon auch super, weil ich irgendwie super bin und Gott und ich, wir kriegen das schon hin. Und ich war größer wie Gott und dann ist an nichts gegangen. Ein Jahr lang ist niemand zum Glauben gekommen, niemand hat sich einladen lassen. Ich war voll frustriert, ich war voller Angst, ich hatte Zweifel. Und an einem Morgen war ich so fertig, dass ich geweint habe. Ich weine sehr selten, aber an dem Morgen habe ich geweint und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir hören auf, komm, wir packen die Koffer, das bringt hier nichts so. Eine Kleinstadt mit 10.000 Leuten, hier will niemand was vom Evangelium wissen, wir gehen. Und während ich das sage, meine Frau aufsteht, sie wollte nicht die Koffer packen, sie wusste, das ist nur mein männliches, angetriggertes Ego und ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, sie ging weg und hat mich alleine gelassen, was oft gut ist. Und dann, als ich da sitze in meinem etwas selbstmitleidigen Zustand, kriege ich einen Anruf. Und einer meiner guten Freunde aus Deutschland ruft mich an und sagt mir, hey Ede, ich habe morgen die Bibel gelesen und Bibellese war Apostelgeschichte und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll dir diesen Bibelvers mitgeben. Und dann sagt er mir am Telefon, Apostelgeschichte 18, das Wort, das Paulus bekommen hat von Gott, also keinen Bock mehr hatte, in Korinth das Evangelium zu verkündigen, weil die Leute nichts hören wollten, den Staub von den Füßen geschüttelt hat und weg wollte. Und dann kommt nachts Gott zu ihm und sagt ihm, Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, rede, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Paulus ist geblieben, hat eine Gemeinde gegründet und der Ede ist geblieben und es ist eine kleine Gemeinde entstanden. Gott hat gewirkt, weil Gott sagt, ich bin mit dir. Meine Hilfe ist da, diese alltägliche Hilfe. Und seine durchschlagende Stärke geben wir diesen mutmachenden Rückhalt, mein Leben bewegen zu lassen. Diesen Mut, den wir brauchen immer wieder, um Reich Gottes zu leben. Vielleicht diesen Mut, jetzt nach so einer Konferenz dann auch nach Hause zu kommen und mal wieder mit meiner Frau zu reden. Also mit deiner Frau, nicht mit meiner Frau. Dass du vielleicht mit deiner Frau redest, weil eure Ehe schon lange nicht mehr diese Liebe Gottes widerspiegelt und kein Zeugnis mehr für Gottes Reich ist, diese anhaltende Treue und diese liebevolle Hingabe. Vielleicht diesen Mut zu haben, am Arbeitsplatz zu reden mit den Arbeitskollegen, nicht nur über Autos und Abgasskandale oder Asylanten, sondern auch über den Sinn des Lebens, über Sorgen des Alltags, über Suchen nach Wert. Vielleicht diese Einladung zum Feierabendbier, auch mal den Mut aufzubringen, eine Einladung zum Männervesper auszusprechen. Mich hinzustellen und vielleicht meine erste Andacht zu halten im Mutter-Kind-Kreis, wo bisher noch nichts war, aber da sind so viele Mütter da, die nichts von Jesus wissen und jetzt mache ich mal was, damit da was geschieht. Mut zu haben. Mut zu haben ist nicht immer gleich die Abwesenheit von Angst, sondern das Richtige zu tun, trotz der Angst, weil ich weiß, Gott ist da und der hilft mir. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Spurgeon? Spurgeon, Charles Spurgeon, dieser begnadete Evangelist und Prediger, der diese erste Megagemeinde in London hatte, 5.000 Leute, 10.000 Leute. Ich war mal dort und stand auf diesem großen, in dieser großen Halle und der hat sich immer gefreut zu predigen. Der hat fünfmal die Woche gepredigt, aber sonntags war sein Lieblingstag. Da hat er immer evangelisiert und er hat sich immer freitags vorbereitet, samstags seine Predigt nochmal durchgearbeitet und so ab Samstagnachmittag erzählt er, da hat er immer Bammel gekriegt. Bekomme ich das hin? Dann der hat dann Angst gekriegt, habe ich die richtigen Punkte? Und so am Sonntag, am Samstagabend hat er richtig die Zweifel gehabt. Hey, ist das, was die Menschen wirklich brauchen, was ich vorbereitet habe? Und dieses Gefühl wurde immer stärker bis am Sonntagmorgen. Und dann saß er oft mit schlotternden Knien in der ersten Reihe und hat gewartet, bis das letzte Lied zu Ende ist. Und dann musste er hoch zum Predigen. Und er hatte dieses mulmige Gefühl und er hat eine Angewohnheit angefangen. Er hat eine Angewohnheit angefangen und das finde ich schön, das mache ich auch, finde ich richtig toll. Er hat gesagt, er hatte so 6 oder 7 Stufen hin zu seinem Predigtplatz. Und als er diese Stufen hochgegangen ist, hat er die ganz bewusst, ist er die ganz bewusst hochgegangen. Und bei jeder Stufe hat er gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und als er oben angekommen ist, hat er seine Bibel aufgemacht und hat in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Gegenwart Gottes, das Evangelium gepredigt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen, weil er hilft. Dieser Jesus, der alle Tage da ist. Ich schließe. Das Wissen um diese Allmacht und die Allgegenwart Jesu, dieses Wissen um diese Allmacht und die Allgegenwart Jesu, sind ausschlaggebend für meinen engagierten und angstfreien Alltag im Reich Gottes. Jesu bleibende Herrschaft befreit mich zur Hingabe und Jesus beständige Hilfe gibt mir Mut. Das sind unsere Aussichten, das ist unser Horizont, unsere alltägliche Hoffnung, die wir haben. Und wenn wir es mal wieder aus dem Auge verlieren und denken, wir sind nur arme Würstchen, mitten da in meinem Arbeitsalltag, dann denke daran, an Gottes geniale Hotdog-Verheißung. Dann denke daran, er ist der allmächtige Herr, er ist der Allgegenwärtige, er ist der Allgegenwärtige. Er ist die allgegenwärtige Hilfe. Jesu bleibende Herrschaft befreit mich zur Hingabe und Jesu beständige Hilfe gibt mir Mut. Zu ihm blicken wir auf, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so zogen damals diese Jünger los. Sie zogen los und redeten mutig. Und Menschen kamen zum Glauben. Gleich am Anfang durch Petrus 3000 in Jerusalem. Und dann eine Familie in Philippi. Und überall brach Erweckung los und es bewegte sich etwas. Und wenn wir darüber nachdenken, über unsere Sendung, dann ist es klar, wir haben eine verheißungsvolle Aussicht. Denn du und ich, wir sind Gesandte. Wir, du und ich, wir sind Bewegung. Wir, du und ich, wir sind Erweckung. Gesandt von wem? Von diesem allmächtigen Herrscher. Und von dieser unheimlichen Hilfe seiner Gegenwart bestärkt. Amen.